So, hallo erstmal. Ich halte hier einen kurzen Vortrag über Meshing. Es ist wirklich nur eine ganz, ganz kleine Einführung, auch da wir jetzt nicht viel Zeit für den Vortrag eingeplant haben. Ich selbst arbeite bei der Sachsnet GmbH. Wir machen WLAN Outdoor Access Points, natürlich auch mit Meshing. Das heißt, ja, das Ganze. Thema ist für mich quasi mein täglich Brot. Ich arbeite damit tagtäglich. Ich bin immer hauptsächlich bei Kundensachen mit dabei. Das heißt, diese Erklärungen mache ich sehr häufig. Der Vortrag selbst geht um die zwei Fragen. Was ist Meshing überhaupt? Also, was habe ich davon? Was bringt mir das Ganze? Sollte ich es einsetzen? Und dann natürlich auch, wo kann man die Sachen einsetzen? Da werde ich zum Schluss noch mal kurz ein bisschen drauf eingehen. So, als erstes nochmal ganz kurz so, ich sag mal, eine Rückblende. Wie würde ich das Ganze denn machen, wenn ich kein Meshing benutze? Also das Ziel ist immer, ich möchte ein größeres Gebiet in irgendeiner Form vernetzen. Das ist das Ziel, das ich mit Meshing erreichen will. Ich kann also nicht einfach nur einen Access Point irgendwo hinstellen, sondern ich habe einfach ein zu großes Gebiet abzudecken. Das heißt, ich muss auf jeden Fall mehrere Access Points irgendwo haben. Wenn ich keinen Mesh dazu habe, muss ich entweder WDS benutzen, das ist eine Möglichkeit, um Access Points quasi hintereinander zu schalten, also dass jeder Access Point als Relay fungiert. Dann brauche ich aber auch irgendwie eine Struktur dahinter, wo das Ganze passiert, und ich habe meistens auch einen hohen Bandbreitenverlust. Oder ich muss Kabel verlegen, auch keine schöne Sache. Wenn ich irgendwie ein Campusgelände habe oder eine Parkanlage oder was auch immer, die ich vernetzen will, dann kann ich da selten wirklich noch Kabel durchlegen. Oftmals brauche ich da bei solchen Lösungen auch mehr Geräte oder das Ganze ist auch sehr, sehr komplex, um Ausfälle abzufangen. Dadurch ergibt sich dann auch der letzte Punkt. Die Planung für sowas wird sehr, sehr schwierig. Gut, das ist der Punkt, wie es, sage ich mal, ohne Mesh funktionieren müsste. Aber darum soll es hier nicht gehen. Es geht darum, eine großflächige Vernetzung irgendwo zu machen. Sprich, ich habe eine Stadt, ich möchte eine Stadt vernetzen, einen Campus vernetzen, ein Event vernetzen, so wie das hier, eine Konferenz, was auch immer. Irgendwas, wo ich eben, wie vorhin schon gesagt, mit einem Access Point nicht mehr hinkomme, wo ich mehrere dafür brauche. Das ist nur ein Beispielbild dazu. Das Ganze erreichen tue ich dadurch, indem ich die Access Points selbst, beziehungsweise einzelne WLAN-Devices in dem Fall, dazu nutze, um nicht nur den Client-Access bereitzustellen, auf den Part möchte ich eigentlich auch gar nicht weiter eingehen, sondern eben auch eine Vernetzung innerhalb der Access Points zu erreichen, sodass jeder Access Point mit jedem anderen, den er in Reichweite hat, reden kann, also Daten austauschen in irgendeiner Form. Und dieser Austausch führt dazu, dass ich verschiedene Wege in einem Netz gehen kann. Die Punkte, die ich hier auf der Folie kurz aufgeschrieben habe, also die Vermaschung, die Vernetzung, das ist genau dieser Part, worum es beim Meshing geht. Viele Geräte, die alle, im Endeffekt alle miteinander reden, alle Daten austauschen können, um dadurch optimale Wege finden zu können. Was ich automatisch dadurch erreiche, ist Redundanz und eine dynamische Wegfindung. Redundanz erreiche ich deswegen, weil dadurch, dass ich diese Vermaschung habe, nicht nur ein Weg durch das Netz durchgeht, sondern immer mehrere Wege. Das heißt, wenn ein Weg ausfällt, kann ich einfach den anderen Weg wählen. Eine dynamische Wegfindung brauche ich deswegen beim Meshing, um genau diesen Punkt zu erreichen, dass ich einen anderen Weg finde, wenn ein Weg ausgefallen ist. Wenn ich so etwas großflächig aufbaue, habe ich als Vorteile ein sehr, sehr schnelles Deployment. Ich habe meistens identische Konfigurationen auf allen Access Points oder ich habe vielleicht 3, 4 verschiedene Varianten und ich kann die einfach sozusagen auslegen. Das heißt, sehr, sehr geringer Konfigurationsaufwand, sehr, sehr schnelles Deployment von dem Ganzen, weil ich es alles vorbereiten kann. Die ganze Planungsphase, was ich anfangs gesagt hatte, was man bei einer normalen Struktur, sage ich mal, braucht, ist sehr, sehr viel flexibler. Weil wenn ich wirklich irgendwo einen Fleck habe, den ich noch nicht ausgeleuchtet habe, stelle ich dort einfach nochmal so ein Gerät hin und es übernimmt diese Funktion. Das wäre dann auch noch der nächste Punkt. Nachbesserungen. Das ist genau dasselbe. Irgendwo existiert etwas noch nicht. Irgendwo habe ich eine andere Struktur. Ich kriege vielleicht ein Gebäude nicht, wo ich einen Access Point draufstellen darf, was vorher geklärt war. Ich kann es einfach auf das Gebäude nebendran stellen und es funktioniert immer noch, weil der komplette Aufbau dynamisch ist. So, wie funktioniert das Prinzip eines Meshs? Irgendwie muss ich diese Wege bestimmen. Das ist das, wo wir uns jetzt ein bisschen länger aufhalten werden. Ich habe einen Access Point, von dem gehe ich aus. Dieser Access Point sendet Daten in bestimmten Intervallen. Ich möchte es im Moment noch nicht jetzt gezielt auf irgendein bestimmtes Mesh-Protokoll eingehen, sondern versuchen, das möglichst allgemein zu halten. Das heißt, das Ganze wird jetzt nicht speziell halt irgendwo auf irgendwas bezogen sein. Diese Daten, die da gesendet werden, dienen dazu, um festzustellen, welche Links der Access Point hat. Ich hatte vorhin gesagt, dass jeder Access Point mit jedem anderen, den er in Reichweite hat, reden kann. Genau das passiert an diesem Punkt. Es werden diese kleinen Nachrichten werden losgeschickt und sie kommen wieder zurück. Der zweite Punkt. Alle in Reichweite befindlichen Geräte antworten auf dieses Paket. Dadurch erreiche ich eine Aussage zu treffen über den Link. Wenn ich einen Access Point habe, der, sagen wir, mit drei anderen Geräten verbunden ist, dann habe ich eine gewisse Qualität über diese drei Links, die ich dadurch habe. Und durch diese Nachrichten, die ich versende, bekomme ich eine gewisse Anzahl von Nachrichten eventuell zurück. Oder ich bekomme eine gewisse Anzahl von Nachrichten nicht zurück. Das heißt, ich habe Packet Loss auf den Strecken. Und durch dieses Packet Loss beispielsweise bestimme ich die Linkqualität. Es gibt noch unterschiedlichere Methoden, wie man diese Linkqualität bestimmen kann. Es gibt verschiedene Meshing-Protokolle, die mit eben verschiedensten Möglichkeiten dabei arbeiten. Man kann auch die WLAN-Signale, die schon da sind, also Rauschsignalsachen, auswerten, um Linkqualitäten zu bestimmen. Aber im Endeffekt läuft es immer wieder darauf hinaus, dass ich in irgendeiner Form Nachrichten versende, von anderen Nachrichten zurückbekomme, um zu bestimmen, wie gut mein Link ist. Diese Informationen, die werden nun dazu benutzt, um festzustellen, welchen Weg ich wähle. Das wäre jetzt ein Beispiel für so eine Vermeschung. Ich habe fünf Geräte, A bis E, und die haben untereinander eine Vernetzung. Zwischen dem Gerät A und C steht beispielsweise eine Wand oder irgendwas, was das Signal stört. Also zwischen A und C gibt es keine Verbindung an der Stelle. Ich habe für die Linkqualität jetzt einfach nur Prozentzahlen aufgeschrieben. In der Realität gibt es je nach Protokoll unterschiedliche Möglichkeiten, das zu bewerten. Das war das, auf das ich eben kurz eingegangen bin. Aber mit in irgendeiner Form bestimmten Linkqualität muss ich immer arbeiten. Jetzt habe ich hier als Beispiel einen Client, das schöne rote Dreieck da unten, das versucht zum Gateway zu kommen, ganz oben. Das heißt, ich habe ein relativ typisches kleines Mesh-Netzwerk. Ich habe irgendwo einen Uplink ins Internet, ins Firmennetz, wohin auch immer. Und dort hinten dran habe ich eine reine Wireless-Struktur. Das heißt, ich verbreite die Signale nicht mehr zwingend über Kabel, sondern ich kann sie hier über WLAN verteilen. Der Client sitzt jetzt tatsächlich fast am äußeren Ende von diesem Mesh und möchte zum Gateway kommen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie er dorthin kommt. Er kann den relativ direkten Weg EDA wählen. Er kann aber auch komplett drumherum gehen. Er kann nach B und dann nach A gehen. Oder er kann sich einen Weg dazwischen suchen, nach C, D und dann A zum Beispiel. Das sind die drei Wege, die ich jetzt auch hier beschrieben habe. Der Algorithmus, das Meshing selbst, muss nun bestimmen, welchen Weg das Paket geht. Der Client ist weiterhin ein ganz dummer Client, der verbindet sich einfach nur... Er verbindet sich einfach nur mit einem Access Point. Das heißt, es ist ein ganz normaler Laptop, PDA, was auch immer. Oder ein klingelndes iPhone. Und er schickt einfach nur ein Paket los. Er hat ein Gateway angetan, schickt ein Paket los und sagt, ich möchte zu diesem Gateway kommen. Der Meshing-Algorithmus bestimmt nun einen Weg durch das Mesh hindurch. Eine Möglichkeit, um das zu bestimmen, ist, indem ich die vorhandenen Linkstrecken einfach komplett bewerte. In dem Fall habe ich das jetzt einfach mal sehr simpel dargestellt, indem ich die Prozentzahlen einfach miteinander multipliziert habe. Das heißt, ich bestimme den Weg einfach, indem ich die Zahlen miteinander multipliziere. 95 mal 92%, das sind ca. 87%, das ist die unterste Zahl. Die anderen Strecken ganz genauso. Die schlechteste Strecke, die dabei ist, die ganz oben, E nach B und B nach A, sind insgesamt 32%. Die einfachste Möglichkeit, um nun zu bestimmen, welchen Weg das Paket geht, die größte Prozentzahl nehmen. Die Linkqualität auf dieser Strecke ist über das komplette Mesh hindurch immer noch am besten. Das heißt, dass das Paket beim Empfänger ankommt, hat die größte Wahrscheinlichkeit und damit einhergehend in den meisten Fällen auch die größte Bandbreite. Das ist der nächste Effekt, der passieren kann. Das Prinzip bleibt immer dasselbe, aber ich habe jetzt viele Clients, die dorthin wollen. Das heißt, mein Dreieck steht jetzt nicht mehr nur noch für einen Client, sondern für vielleicht 50 Clients. Sobald die alle anfangen zu senden und alle anfangen Daten zu verbrauchen, wird es da ziemlich eng auf der kleinen Linkstrecke über B und A. Irgendwann wird der Packet Loss an der Stelle einfach größer. Oder bei anderen Methoden, die Linkqualität, was das WLAN betrifft, wird schlechter. Je mehr Daten ich übertrage, desto mehr Kollisionen habe ich bei allen Wireless-Verbindungen. Das heißt, es schlägt sich immer in der Linkqualität nieder. Was passiert? Die Strecke wird schlechter. Sobald die Strecke in diesem Fall unter 78% fällt, komplett, das könnte beispielsweise passieren, indem die Strecke von E nach D auf zum Beispiel 80% fällt, dann wäre sie nur irgendwo bei weiß nicht, 75% insgesamt oder 72%. Sobald das passiert, ist die zweite Strecke, obwohl sie länger ist, plötzlich die bessere. Ich gehe zwar über mehr Hops in dem Fall, aber die Strecke, die Qualität ist besser. Entschuldigung. Gut. Das heißt, ein Meshing, beziehungsweise der Algorithmus dahinter, versucht immer, zu jeder Zeit, dynamisch die beste Strecke zu wählen, damit das Paket den Empfänger erreicht. Zusätzlich gibt es natürlich weitere Sachen im WLAN selbst. WLAN selbst versucht bis zu 7-mal ein Paket zu versenden. Das heißt, wenn das Paket beim ersten Mal nicht ankommt, wird es automatisch nochmal versendet. Auch andere Sachen schlagen mit rein. Also wenn ich eine normale TCP-Verbindung habe, die setzt ja auch nochmal oben drauf, dass versucht wird, dass das Paket wirklich beim Empfänger ankommt. Aber das Grundlegende, was das Meshing erstmal verursacht, ist wirklich zu sagen, ich finde den besten Weg durch das Mesh. Es gibt auch andere Algorithmen, die arbeiten zusätzlich noch mit der Anzahl der Hops. Das kann einen Vorteil bringen, weil ich dadurch noch Latenz spare. Jeder Hop, den ich dazwischen habe, kostet mich natürlich Latenz. Wie gesagt, es gibt Algorithmen, die arbeiten mit der Signalqualität von WLAN, sodass ich zusätzlich auch noch Bandbreitensachen mit bewerten kann. Aber das Grundprinzip ist immer, die Strecken auswerten, versuchen beim Empfänger korrekt, sage ich mal, anzukommen. So, im Endeffekt war das Grundprinzip von Meshing einmal auf die Schnelle erklärt. Aber wo setze ich das Ganze eigentlich ein? Wo kann ich es verwenden? Wann kann ich es verwenden? Was brauche ich dafür? Da gibt es nur eine Antwort drauf, überall. Also ich kenne mittlerweile so viele Anwendungszwecke, wo man Meshing in irgendeiner Form verwenden kann. Für, was ich anfangs erwähnt hatte, alles, was großflächig ist. Campusvernetzung, Eventvernetzung, auch für Katastrophengebiete zum Beispiel, so dass ich einfach sage, ich rüste Access Points mit Batterien oder irgendetwas aus und stelle sie einfach schnell in einer kurzen Zeit in irgendein Gebiet, um dadurch dort eine Netzversorgung zu erreichen. Für alles, was größere Sachen sind, wo ich dann mit mehr Uplinks etc. zu kämpfen habe, brauche ich dafür natürlich eine gewisse Planungsphase. Aber die Planungsphase ist immer noch sehr, sehr viel geringer und kürzer, als wenn ich irgendwelche Nicht-Meshing-Sachen zugrunde lege, also wenn ich bestimmte Linkstrecken etc. zugrunde lege. Der nächste große Punkt für die meisten Sachen an dieser Stelle: mit Meshing erreiche ich sofort die Möglichkeit, dass ich einen Ausfall eines Systems verhindern kann. Wenn ich anstatt dieses Szenarios, wo sich jedes mit jedem vernetzt, jeweils nur einzelne Strecken hätte, also ich hätte zum Beispiel von meinem Punkt E da unten nur eine Strecke zu D und dort nur zu A, die anderen Strecken, diese anderen Möglichkeiten habe ich nicht. Sobald der Access Point D an der Stelle ausfällt, wäre das Netz von E aus nicht mehr verwendbar. Durch Meshing erreiche ich genau diesen Fall. Es ist weiterhin verwendbar. Sobald D ausfällt, sinkt natürlich die Linkqualität oder es existiert dann gar kein Link mehr in endgültiger Folge. Dadurch wird automatisch ein anderer gewählt. So, verwendete Protokolle an der Stelle sind beispielsweise OLSR oder Batman oder AOPF. Das sind verschiedene Ansätze. Man findet bei Wikipedia eine sehr, sehr ausführliche Liste von Meshing-Protokollen, die mit unterschiedlichsten Ansätzen arbeiten, um genau diese Linkstrukturen zu erhalten, die Wegfindung zu machen und immer wieder genau dieses Grundprinzip eben umzusetzen. Tja, wie gesagt, eine sehr, sehr kurze Einführung in Meshing. Ich hoffe, es bestehen noch ein paar Fragen, die ich an der Stelle noch beantworten kann.
Ja, ich hätte noch eine Frage, und zwar, was passiert jetzt, wenn die Linklänge, also wir haben ja gesagt, dass meinetwegen ein Link 87% also die Qualität des Links so gut ist. Die fällt jetzt auf 75%. Was passiert mit den Paketen, die eigentlich noch unterwegs sind auf diesem Weg?
Die gehen natürlich weiter auf diesem Weg.
Und werden die verbundenen Clients, die ja noch auf diesem Weg gesendet haben oder weiterhin senden, bleiben die auf diesem Link oder werden die dann gekappt und werden dann neu auf die neue 78%?
Das ist ja der Vorteil daran, dass die ganze Sache nicht Client-abhängig ist. Das heißt, den endgültigen Client belasse ich eigentlich normalerweise in seinem dummen Modus. Das heißt, er kennt nur den Access Point und er weiß, er schickt an den Access Point die Daten und dort werden sie weitergeleitet. Das heißt, für jedes Paket oder in gewissen Intervallen, also für Gruppen von Paketen, wird neu entschieden, welcher Link jetzt der bessere ist und dieser dann verwendet. Das heißt, der Client kriegt davon wirklich nichts mit. Nur alle Geräte, die innerhalb des Meshes sich befinden, die kennen diese Strukturen und arbeiten auch alle danach.
Wird es bei aktuellen Routern und Access Points schon unterstützt? Also die man kaufen kann?
Ja, klar. Also, jetzt kann ich natürlich ein bisschen Werbung für unsere Firma selbst machen. Wir verkaufen ja genau dieses Produkt, sage ich mal. Also, aber es gibt auch von anderen Firmen Access Points, die Meshing unterstützen. Es gibt zusätzlich auch jetzt noch in der Entwicklungsphase, aber es gibt auch einen Standard 802.11s, der im Kernel gerade implementiert wird, also im Linux-Kernel gerade implementiert wird, womit dann auch die Interoperabilität zwischen verschiedenen Produkten sicherlich etwas besser gewährleistet ist. Aktuell muss man immer noch darauf achten, wenn man ein Produkt hat, dass es zumindest mal dasselbe Protokoll natürlich verwendet, weil, wie gesagt, es gibt jede Menge Meshing-Algorithmen, die man wirklich verwenden kann. Aber Produkte gibt es eine ganze Menge am Markt.
Ich habe auch noch eine Frage. Sie sprechen immer davon, dass es verschiedene Meshing-Protokolle gibt. Setzen Sie dann immer jetzt aus Ihrer Praxis heraus dieselben Protokolle ein oder ist es abhängig von was? Von der Größe, von der Anzahl der Clients? Was sind die Rahmenbedingungen?
Tja, die Protokolle haben alle einen anderen Hintergrund, aus dem sie entwickelt werden. Es gibt Protokolle, die sich proaktiv verhalten, wie das, was ich jetzt beschrieben hatte, die also aktiv immer wieder Nachrichten verschicken, um eine Linkqualität zu bestimmen. Es gibt aber auch rein reaktive Protokolle, die einfach mal sozusagen auf gut Glück was verschicken an Daten und dann aus der Reaktion da heraus, also ob das ankommt oder nicht, die Linkqualität bestimmen. Das Prinzip am Ende ist wieder dasselbe, aber das Grundprinzip ist dann ein bisschen anderes, wo die Qualität herkommt. Je nach Szenario muss ich auch verschiedene Sachen einsetzen. Wenn ich ein Szenario habe, wo ich jetzt ein komplett mobiles Szenario habe, das heißt, alle Meshstationen bewegen sich, dann muss ich ein Protokoll einsetzen, das in sehr, sehr kurzen Zeitabständen diese Linkqualität neu berechnet. Kann man natürlich bei vielen Protokollen einstellen, bei manchen aber auch nicht. Wenn es überhaupt nicht darauf ankommt, ob das erste Paket wirklich ankommt, weil ich einfach nur möchte, dass ich irgendwann eine gute Bandbreite zur Verfügung habe, dann muss ich ein ganz anderes Protokoll einsetzen, das halt diesen Fall dann unterstützt. Also in der Praxis hat man schon den Einsatz von unterschiedlichen Protokollen. Meistens schießt man sich, sage ich mal, dann auf eins ein, dass man dann auch vermarktet, aber die Möglichkeit gibt's auf jeden Fall.
Weitere Fragen?
Wie schaut das aus mit dem Client? Sind die Room-Cache, also wenn ich von einem hier Spot in den anderen gehe, bleibt die Verbindung erhalten?
Hängt ganz stark von dem Aufbau des Netzes eigentlich ab. Da ich jetzt in dem Bereich nur auf das Meshing selbst eingegangen bin, kam das natürlich ein bisschen kurz. Wenn ich auf jedem dieser Geräte, zum Beispiel mit zwei oder mehr Karten arbeite, eins für das Meshing, das heißt, das betreibe ich im Ad-Hoc-Mode und betreibe darüber das Meshing-Protokoll, das andere als Access Point. Und den Access Point betreibe ich einfach mit derselben SSID überall. Dann können die Geräte dazwischen auch roamen. Das hängt aber wirklich von dem Aufbau und von der Planung ab, was man an der Stelle möchte oder nicht möchte.
Kurze Frage von mir selber.
Ja, gerne.
Wie sind die Zeiten für so einen Roaming-Übergang vom MX auf den anderen? Also taugt das für Volk oder nicht?
Es ist eine reine Client-Geschichte, zumindest mal in den meisten Fällen. Geht jetzt auch ein bisschen vom Meshing weg, aber trotzdem gerne. Es fängt bei wenigen Millisekunden an und geht wirklich bis zu mehreren Sekunden, je nach Client. Ein Client hat prinzipiell die Möglichkeit, dauerhaft nachzusehen, ob andere Access Points in Reichweite sind, ob die besser zu erreichen sind und sich dann quasi proaktiv auf einen neuen Access Point zu verbinden, der jetzt besser ist. Die wenigsten Treiber machen das, aber die Möglichkeit bestünde. Wenn man dann noch auf den Access Point selbst mit IAPP, Inter-Access Point Protocol, arbeitet, dann kann man auch noch verhindern, dass ein Client, der den ersten, also den Access Point, mit dem er gerade verbunden war, jetzt plötzlich gar nicht mehr sieht. Er ist um eine Ecke, Hauswand oder irgendwas gegangen und verbindet sich dann auf einen neuen, dann propagiert dieser neue Access Point automatisch die MAC-Adresse des Clients im Netz, sodass die Kommunikation schneller wieder zustande kommt. Für VoIP-Anwendungen, aber um das mal zu beantworten, in den meisten Fällen reicht's.
Vielen Dank. Gibt es eine maximale Anzahl an Knoten in so einem Mesh-Netzwerk?
Je nach Protokoll kann das durchaus sein. Es gibt auf jeden Fall irgendwann eine Grenze, wo die Topologie zu groß wird, um eine Verwaltung dort noch drüber zu machen. Es gibt Protokolle, die dahingehend nur in einem sehr begrenzten Rahmen arbeiten. Das heißt, ich merke mir nur die Topologie von dem nächsten oder von dem übernächsten, anstatt die komplette Topologie des Netzes auszuwerten. Es gibt auch Protokolle, die werten eben die komplette Topologie aus. Dort komme ich dann natürlich irgendwann, je nach verwendeter Hardware, an Grenzen. Wenn ich mehrfach pro Sekunde eine komplette Topologie von 500 Knoten auswerten muss, dann brauche ich eine entsprechende Hardware hinten dran, um diese Auswertung zu machen. Wenn ich anstattdessen dasselbe herunterfahre und immer nur sage, ich nehme meinen aktuellen Knoten plus noch zwei Hops weiter, dann habe ich eine Begrenzung auf vielleicht maximal 20 oder 30, die ich auswerten muss. Das heißt, dadurch kann ich die Größe deutlich erhöhen.
Die Frage war, ob irgendwelche Erfahrungen aus der Wirtschaft sind in dieser Hinsicht.
Ja, ich kenne Meshnetze oder Aufbauten, die bei 4 Geräten anfangen, was sehr, sehr einfach ist und auch immer sehr, sehr gut funktioniert, die aber auch auf Größen bis 500, 600 hochgehen, was durchaus noch funktioniert, wo allerdings das Szenario auch insgesamt deutlich komplexer dann wird. Dort wird dann mit mehreren Uplinks gearbeitet und entsprechenden Infrastruktur, also Glasfaserinfrastruktur hinten dran und so Sachen.
Gibt es auch kabelgebunden Meshing, also Kabel statt WLAN?
Kann man machen. Es gibt natürlich wieder ein bisschen protokollabhängig. Wenn ich ein Protokoll habe, das Signalsachen von WLAN auswertet oder direkt auch vielleicht darauf reagiert mit irgendwelchen Sachen, dann werden kabelgebundene Wege normalerweise nicht unterstützt. Wenn ich ein Protokoll habe, das, wie jetzt in dem einfachsten Fall beschrieben, wirklich nur Nachrichten aussendet und auf die Reaktion wartet, kann ich dort auch kabelgebundene Wege mit reinnehmen. Das heißt, ich würde einfach eine der Linkstrecken zwischen zum Beispiel D und A ersetze ich einfach durch eine Kabelstrecke, weil dort die Wand oder sowas dazwischen ist, die ich da symbolisch reingemalt habe. Dann erhöht sich einfach die Linkqualität, vermutlich auf fast 100%, weil auf einem kabelgebundenen Weg wird halt kaum was verloren. Das heißt, die Strecke wird sehr, sehr, sehr stark präferiert werden. Das ist durchaus ein Effekt, den man ausnutzen kann, den man auch zum Beispiel gerade in größeren Stationen bei mehreren Uplinks kann man das sehr gut ausnutzen, indem man die Uplinks bzw. das dahinterliegende Gateway mit in das Mesh aufnimmt. Dann wird immer oder nahezu immer der Weg über den nächsten Uplink gewählt, weil der eben kabelgebunden ist und dadurch wenig Verlust hat.
Ich wollte nur noch was zu der maximalen Anzahl sagen, die da gefragt wurde. Also wenn man sich mal die Freifunknetze so anguckt, so Berlin-Leipzig, dann Berlin-Leipzig-Weimar sind eigentlich die, die da mitspielen. Und die werden auch ab und zu mal zusammengeschaltet über VPN, nur mal um zu gucken, wie gut die Protokolle arbeiten. Und da kann man so sagen, so 1000 Knoten in einem Netz sind zumindest von der Rechenkraft her kein Problem mehr, ja. Also die Kisten, die da verwendet werden, die haben so 200-300 Megahertz, sage ich mal, und die werden da lange nicht ausgelastet. Ja, also da bleibt noch genügend Rechenkraft übrig, um neben dem Protokoll auch noch echte Daten zu übertragen.
Ja, danke.
Gut, okay, wenn keine weiteren Fragen mehr sind, dann würde ich diesen Strang für heute beenden. Vielen Dank.
Ja, bedanke mich auch sehr.